Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Vor 2 Wochen gab es den ersten Teil meines Gespräches mit Naturexperte Manfred Braun, der uns mitgenommen hat in die Scheuerner Talaue. Und da unser Gespräch so lange war, haben wir es aufgeteilt in 2 Podcasts, die Ihnen unsere wunderbare Natur noch näher bringen sollen. Ist das eigentlich gut, dass unsere Natur ihrer Zeit in diesem Jahr wieder so stark voraus ist? Und warum reisen sogar Holländer an, um hier ganz besondere Tiere zu sehen? Hören Sie rein! Ja, und genau das werden Sie spätestens am Ende unseres heutigen Podcasts erfahren. Und damit herzlich willkommen zur 2. Folge unseres Hörmals mit Manfred Braun. Wir laufen hier immer noch durch die Scheuerner Talaue. Es ist ziemlich heiß an diesem Sonntag. Und wir wollen mal in Erfahrung bringen, warum die Natur eigentlich so weit voraus ist und ob das gut für Sie und für uns ist. Herr Braun, Sie hatten gesagt, in diesem Jahr ist alles früher, es blüht alles früher. Bezieht sich das tatsächlich auf alle Pflanzen, die hier wachsen?
Also man muss sagen, auf viele Pflanzen bezieht sich das hat damit zu tun, dass wir einen sehr warmen Februar hatten, vor allem tagsüber mit viel Sonne und die Entwicklung dann angeschoben worden ist. Und dann halt eben auch andere Pflanzen mitziehen. Die Baumblüte war auch relativ früh. Und auch Ziersträucher und auch Zierpflanzen relativ früh. Wir hatten jetzt haben Fronleichnam. Eine Pflanze, die früher immer an den Altären gestreut worden ist, die dann oft draußen waren, bei so Rundgängendörfern, war die Pfingstrose. Mhm. Und die Pfingstrose ist heute weitestgehend verblüht. Da finden Sie keine Blütenblätter. Die produziert ja ganz viele Blütenblätter. Da hat man dann was von. Und das ist also da völlig schief gegangen, zeitlich. Ne? Und Beobachtungen machen wir schon seit Jahren. Problem ist dann, wenn die Nächte dann noch kalt werden im März und zum Beispiel die Pfirsiche blühen, dann ist der Ertrag geschmälert, weil ein Teil der Blüten dann verfriert. Oder ganz, vorher war ganz weg. Es gibt aber auch positive Beispiele, da können wir mal gerade hier uns rumdrehen.
Ja.
3 Jahre ohne Nüsse und das hat dieses Jahr gepasst. Die Walnuss blüht auch Ende April, Anfang Mai. Da hatten wir hier keinen Frost. Die Eisheiligen sind ausgeblieben und die Befruchtung ist irre. Ja. Also man sieht jetzt schon fast unten auf der Erde, kann man sich die Walnüsse dann blicken. Der Baum ist proppenvoll, ne? Wenn man mal hochguckt.
Ja, Wahnsinn.
Ist also richtig toll. In diesem Jahr, war 2 Jahre, hatten wir hier null. Auch Eichhörnchen nicht. Die haben dann unsere 3 gesammelten noch geholt und haben sie verbuddelt oder Rabenkrähen. Aber dieses Jahr ist das hier, das gibt sicherlich ordentlich Kästen voll Nüsse. Ne?
Wie weit ist die Natur vor, Herr Braun? Können Sie das abschätzen?
Ich würde mal sagen, so 3 Wochen.
Ja.
Ja, ist die vor.
Halten Sie das für bedenklich?
Ich halte das erstmal für bemerkenswert und interessant. Ob es bedenklich ist, muss man immer differenziert betrachten. Manche Arten, die haben da Vorteile von, andere haben auch Nachteile von. Es gibt ja nur noch Arten, die lieber kalt und feucht haben. Ja, und die haben natürlich dann Probleme, wenn zum Beispiel Feuchtwiesen des Hohen Westerwaldes, wo ein Braunkehlchen lebte und auch noch lebt, wenn die trocken werden. Ja, und die brauchen feucht. Das ist halt eben eine Art, die anderes Klima braucht. Andere Arten passen sich vielleicht auch an, ja, einzelne zumindest. Und wir haben hier seit einigen Jahren in diesen Wiesen, die ja nicht keine Feuchtwiesen sind, sondern einfach artenreiche Wiesen, haben wir die Sumpfschrecke. Da wird man jetzt sagen, die muss ins Moor oder in den Sumpf. Aber die hat sich offensichtlich angepasst und reproduziert hier auch. Also wir haben jedes Jahr welche. Das heißt also, Heuschrecken sterben im Herbst alle ab. Dann müssen die Eier im Boden sein und dann kommen neue. Und seit 3 Jahren haben wir die jetzt hier in den Wiesen. Und eine große Heuschrecke, schöne bunte. Und die Erklärung, die wir im Moment haben, wir Heuschreckenkundler, ist, dass im Winter oft ordentlich Niederschlag kommt. der Boden feucht ist, auch kühl ist, mhm, und die Eier es offensichtlich von der Art schaffen, sich zu entwickeln. Mhm. Ja, obwohl die ganze Gegend eigentlich überall vertrocknet. Da brauchen wir nur in die Hänge zu gucken, in die Bäume. Mhm. Schafft die das offensichtlich? Das gilt aber nicht für alle Arten, die feucht brauchen. Die meisten können das nicht. Ne? Ja. Die verschwinden dann einfach.
Mhm. Wir gehen weiter.
Wir gehen weiter, jetzt Hang hoch und gehen auf die Terrasse und gucken mal, ob da noch was an Spechten und sonstigen Vögeln sich auffällt.
Super. Jetzt unseren Platz gewechselt und sitzen jetzt auf der Terrasse, schauen von Ihnen aus, Herr Braun, in die Scheuerner Talaue und Sie suchen schon so ein bisschen am Himmel, ob denn da was fliegt. Was kann uns denn erwarten? Es ist jetzt 20.42 Uhr, die Dämmerung wird jetzt bald irgendwann einsetzen, die Sonne geht langsam unter. Was können wir hier am Himmel sehen?
Also erstmal haben wir wieder Gesang, den man so hört wie eine Amsel, die relativ laut singt. Warum, habe ich schon erklärt. Zweite Boot wird eingeleitet. Und hier ist ein schöner Beobachtungsplatz, wo man also relativ weit gucken kann. Und wir haben so einen kleinen Wolkenaufzug, da wird die Temperatur die Nacht nicht so stark absinken. Und es fliegen relativ viele Insekten. Und ab und an kann man am Himmel schon Mehlschwalben sehen, die hier an Gebäuden brüten. In Bergnassau, in Kunstnestern, die ein Naturfreunde aufgehängt hat. Und man kann auch ab und zu die etwas größeren dunklen Mauersegler sehen, die dann aber nachher wahrscheinlich noch aktiver werden, wenn es so in die noch mehr Dämmerung geht. Was hier auch zu sehen ist, neben dem relativ naturnahen Garten, würde ich jedenfalls mal meinen, dass wir so an zwei Stellen Vögel füttern, im Sommer auch. Und da insbesondere dann von den Spechten überrascht worden sind. Mhm. Also wir hatten hier so 5, 6 Buntspechte, die regelmäßig kamen, haben also diese Erdnussbutter gefressen, die man da unten am Baum jetzt so erkennt in einem Gläschen. Und da drüben in dem Birnbaum sieht man dann die Erdnüsse in einem Behälter. Mhm. Und den müssen wir auch laufend auffüllen. Das hat sich etwas abgemindert, die Frequentierung. Da fragt man jetzt nach Gründen. Und das war also so, man konnte den Brutablauf, wenn man genau hinschaut, kann man Männchen und Weibchen unterscheiden beim Buntspecht, der hier die häufigste Art war. Kamen noch andere, aber das war die häufigste Art. Und wir hatten also erst Besuch, ich würde mal sagen so April, Anfang Mai, nur von männlichen Buntspechten. Und die haben dann ihren Schnabel vollgemacht mit Erdnussbutter und sind losgeflogen in verschiedene Richtungen. Der Nassauer Berg war dabei, also hier hinter uns, der Burgberg war dabei, manche sind über die Talaue geflogen zum Hirtenberg, manche Richtung Mühlbachtal. Und die kamen dann nach einiger Zeit offensichtlich wieder, konnte man individuell jetzt nicht erkennen, und haben dann wahrscheinlich oder ziemlich sicher das Weibchen in der Höhle gefüttert. Ja, also das Weibchen brütet und wird von Männchen versorgt. Männchen brütet auch schon mal, aber in der Regel das Weibchen. Das konnte man dann erkennen. Dann hat sich das etwas geändert. Da ist jetzt ein Specht gekommen. Der hat jetzt uns entdeckt, was eine seltene Art, die hier auch kommt zum Fressen. Brutplatz unbekannt, ein Grauspecht, ja, wo wir also schon Besuch aus Holland hatten von Ornithologen, die den sehen wollen. Da gibt es den nämlich nicht. Und die Buntspechte, um zu denen wieder zu kommen, haben da Männchen und Weibchen, also erstmal das Männchen gefüttert, sind dann weggeflogen. Dann hat sich das etwas intensiviert noch und dann kamen dann plötzlich auch Weibchen. Und da habe ich also gemerkt, aha, Weibchen verlassen das Gelege, die müssen Junge haben, die 5, 6, 7 Tage alt sind. Dann gehen die Weibchen raus und betreuen die nicht mehr. Sonst sitzen die drauf, wärmen die, füttern sie dann auch. Da kamen hier Mann und Frau. Und dann, so etwa vor 10 Tagen, haben wir dann die ersten jungen Buntspechte gehabt, die dann auch mit ihren Eltern offensichtlich hier hingeflogen sind, kannten das ja alles nicht. Und haben dann gezeigt gekriegt, was hier Leckeres zu essen gibt. Mhm. Und das waren dann so 3, 4, 5 junge Buntspechte. Die haben einen ganz roten Kopf. Die anderen haben nur hinten ein bisschen rot. Das Weibchen hat gar kein Rot. Die kann man also gut erkennen. Und man sieht dann, es gibt da also auch Bewegungen innerhalb der Spechte. Nicht jeder Specht ist immer derselbe, sondern das ist ein Dorado gewesen für eine bestimmte Zeit. Kommen auch noch, wie man jetzt an den Grauspecht gesehen hat, der vermutlich vom Burgberg kommt oder wo auch immer herkommt. Und dann hat das auch irgendwann sein Ende oder verliert sich, kommen nur noch wenige, weil die dann im Wald ja auch Insekten fressen, Insektenlarven fressen und das natürliche Futter dann halt eben nehmen.
Sie hatten gesagt, der Sommervogel am Himmel über Nassau zwischen Mai und Juli sei der Mauersegler. Vielleicht können Sie uns erzählen, was wir über den Mauersegler wissen müssen.
Also was man wissen sollte ist, die Mauersegler werden sehr oft für Schwalben gehalten, sehen auch so ähnlich aus. Schaut man genauer hin, sind sie größer, haben lange Flügel, einen kurzen Schwanz nur, einen viel schnelleren Flug, fliegen auch relativ hoch, kommen abends dann tiefer, weil sie dann Quartiere aufsuchen, brüten ausschließlich bei uns an Gebäuden, wo irgendwo eine Spalte, ein Ritz ist unterm Dach oder ein hohler Stein irgendwo ist. Also die Superneubauten, da ist es dann rar. Man hilft mit Nistkästen, die kann man also anbringen und hat auch dann Glück, dass schon mal welche reingehen. Muss man auch ein bisschen Geduld haben, kommt nicht in den ersten 2 Wochen, sondern vielleicht erst nach 3 Jahren. Der Hauptbrutplatz der Mauersegler hier in Nassau ist die Burg Nassau. Da ist bei der Restaurierung, bei dem Aufbau des Turmes, sind da viele Löcher gelassen worden, die von 20 bis 30 Paaren, würde ich mal sagen, besucht werden. Und dann in der Innenstadt ist es halt eben der Innenstadtkern, weniger die Neubaugebiete in den Hängen. Mhm. Da sind die Häuser auch niedrig, die mögen gerne hohe Häuser, mhm, wo sie dann halt eben oben ihren Einschlupf haben. Mhm. Mauersegler sind Extremzugvögel, mhm, überwintern in Südafrika.
Wahnsinn.
Und fliegen dann hier praktisch, nicht im Nonstop-Flug natürlich, würde man sagen, so in 3 Wochen von Südafrika in einem ziemlich schnellen, rasanten Flug hier in die Brutgebiete. Ne? Mhm. Wo sie dann bleiben, 2 Eier legen an diese beschriebenen Stellen, ja, so ein bisschen auf dem Substrat, was da ist. Das kann so ein bisschen Reste von Holz sein oder auch von Zement, Gebrösel oder sowas. 2 weiße Eier, die werden bebrütet vom Weibchen. Und wenn die Jungen dann groß sind, das ist dann meistens so Ende Juli, ziehen die wieder ab. Mhm. Meistens die Altvögel vor den Jungen. Mhm. Also wir hatten hier noch Junge in unserer Bruthöhle. Wir haben eine Bruthöhle am Haus, die noch hier waren und die Alten waren schon weg. Mhm. Das kann man jetzt ein bisschen flapsig darstellen. Die Jungen sind durch die gute Fütterung zu fett. Ja, für diesen langen Flug und trainieren hier erstmal noch ein paar Gramm ab, bis sie dann halt eben selbstständig, ja, also nicht geführt durch ein menschliches oder sonstiges Navi, sondern selbstständig in die Überwinterungsgebiete sind. Also nur zum Brüten hier, ein extremer Vogel, der auch nur kurze Beinchen hat, nicht in der Lage ist, mit seinen langen Flügeln von der Erde aufzufliegen. Sondern der muss entweder vom Menschen genommen werden, dann bringen uns die Leute öfter das Mauersegler, sagen, der ist irgendwie krank oder was. Und dann hat es hier schon oft so gegeben, dann werfe ich die hier so ab und dann fliegen sie weiter. Ne? Mhm. Die können nicht starten mit den langen Flügeln vom Boden. Mhm. Gehen schon mal so einen Baumstamm hoch oder sie gehen eine Hauswand hoch und lassen sich dann fallen und fliegen dann weiter. Ne?
Daher vielleicht auch der Name, dass sie lossegeln müssen.
Ja, 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 ja. Und Mauer hat halt eben was mit Gebäuden zu tun.
Ja,
ne?
Ja.
Natürliche Brutplätze gab es früher auch, das waren also Bäume in Wäldern mit Höhlen. Mhm. Gibt es in Rheinland-Pfalz eine Stelle im Sohnwald, wo das noch ist, mit ein paar Paaren. Mhm. Ist dann sehr beeindruckend, wenn man diesen, eigentlich den Vogel der Städte und auch der Dörfer, also größere Dörfer, da sind auch ein paar Paare, hat auch offensichtlich zugenommen. Früher gab es zum Beispiel in Singhoven, früher ist jetzt vor 30 Jahren, keine Mauersegler, ich würde mal sagen, jetzt so 6, 7 Paare, die da vorkommen. Ne? Müssen aber ein paar hohe Gebäude sein, ne? Sonst wird das nichts. Ne? Nur ein reines Wohnbaugebiet, da haben die keine Chance, ne? Um eine Stelle zu finden. Ist so alles dann gut isoliert und da gibt es dann keine Öffnungen, wo die reinkommen. Fressen Insekten, fangen die in der Luft, machen daraus kleine Insektenbällchen im Schnabel. Ja, und kommen dann mit diesem Insektenbällchen, um die Jungen zu füttern. Mhm. Ja, also nicht jedes Insekt wird verfüttert, sondern die machen dann so Bällchen, Nahrungsbällchen und das verfüttern sie. Deswegen kommen die auch nicht alle 5 Minuten angeflogen, sondern muss auch mal eine Stunde dauern lassen, ne, bis sie dann genug gefangen hat.
Ja.
Im Moment sieht man jetzt hier erstmal gar nichts, nachher sieht man dann 20. Ne. Mhm. Die sind wahrscheinlich so hoch, dass wir sie gar nicht mitkriegen. Oder jagen im Mühlbachtal oder sonst wo.
Ja.
Wo jetzt gerade mehr Insekten sind als jetzt hier.
Um die Burg rum, ja.
Hast du gesehen, ja?
Ah, ja, gut. Wie hört sich der Mauersegler an?
Der hat einen sehr lauten, durchdringenden Ruf, den man mit Sri umschreiben könnte.
Mhm.
Könnten jetzt einspielen, aber ich habe jetzt nichts da zum Einspielen. Also es ist schon auffällig, ne, der Ruf.
Ja.
Und es gibt da auch sehr, das sind sehr soziale Tiere, also wir sitzen dann hier schon mal abends und dann fliegen da 3 rein.
Mhm.
Und da ist dann ein Junges vom vorigen Jahr noch dabei, das nicht brütet, ne?
Ja.
Das aber dann noch mit in das Loch fliegt und das Loch auch gefunden hat, ne? Von Südafrika. Ne?
Also.
Das muss man ja, das ist schon beeindruckend.
Ja. Wie viele Mauersegler haben Sie hier?
Also hier ist eine Brutstätte, die ist mal entstanden, als wir hier angebaut haben.
Mhm.
Dann waren die dann plötzlich drin und dann haben wir sie auch drin gelassen und hüten die und freuen uns, wenn die dann im Frühjahr kommen. Meistens so 5. 6. Mai.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations.
She's by my excitations, but not good. Good vibrations, but not good. So excitations, but not good. Good vibrations, but not good. So
Sie haben jetzt im Laufe des Gespräches schon so den ein oder anderen Tipp parat gehabt, wie man es Tieren rund um Garten und Haus ein bisschen gemütlicher machen kann bei uns. Vielleicht können Sie die Tipps nochmal zusammenfassen oder sogar erweitern, was der Laie machen kann, damit es den Tieren hier ums Haus, um den Garten ein bisschen besser geht.
Ja, ein paar Sachen hatten wir ja schon genannt, die man hier auch sehen kann. Die Vogeldränke ist erwähnt worden. Ja, da kann man eine einfache Schale nehmen, eine große Blumenuntersetzerschale, ein bisschen Kies rein und dann immer für Wasser sorgen. Auch im Winter geht das. Ne? Also man muss kein exquisites Ding besorgen, wo noch irgendwo ein tolles Vögelchen nebendran ist, sondern das reicht also relativ einfach. Früher hat man auch einen Autoreifen aufgeschnitten, da hatte man zwei Hälfte und dann in den Innenteilen war dann auch Wasser drin. Fütterung hatten wir schon besprochen, würde ich also ganzjährig dezent durchführen, im Winter dann etwas intensiver, auch mit verschiedenen Materialien. Und da fliegt was, ich muss jetzt gerade mal unterbrechen, weil da fliegt, glaube ich, ein Hirschkäfer. Sehen Sie den Großen da?
Ja. Mein Gott, das ist aber Wahnsinn.
Ja, und da sehen Sie dann das nächste Equipment, was man machen kann. Man hat also immer mal einen alten Baum, den man jetzt nicht mehr halten kann. Also bei uns wird das irgendwann der Kirschbaum sein. Den würden wir jetzt nicht unten abschneiden lassen, sondern würden den auf 6 Meter Höhe abschneiden. Da fliegt er jetzt hier.
Ja.
Ne? Und in dem Totholz entwickeln sich dann solche Tiere, die wir jetzt gerade zufällig gesehen haben, wie Hirschkäfer oder andere Käferarten, Holzbienen. Und da haben wir mal eine Weide gehabt, die ist dann umgefallen. Und dann haben wir dann den Stuppen dann stehen gelassen als Totholzbaum. Also den kann man erkennen. Unten ist Efeu, wir wollen also nicht ganz zuwachsen lassen. Wir haben hier in der Umgebung eine ganze Reihe Nistkästen hängen. Also das sind dann deren 20.
Ja, da kommt er.
Ja,
auf uns zu.
Ja, der Hirschkäfer bewegt sich jetzt auf uns zu. Gleich können wir ihn fangen. und der Stein fliegt immer noch. Also wir haben hier jeden Abend so ein paar Hirschkäfer. Ne? Und die leben über, die Larve lebt über 4-5 Jahre an Totholz. Ne?
Ja.
Das können alte Obstbäume, alte Eichen sein, alte Weiden. Oder dann vielleicht auch mal in ein paar Jahren, wenn der Kirschbaum nicht mehr ist, der gestutzte Kirschbaum unten drin. Ne? Nistkästen haben wir, Fluchlochdurchmesser 28 mm, 32 mm, das sind so die gängigen Sorten, die sind sehr gut belegt dieses Jahr. Wir haben also auch Zweitbruten schon, ne, wo eine Brut abgeschlossen ist, kam eine zweite rein, beobachten das, werden dann im Herbst sauber gemacht, das ist dann so ein Tag, wo wir dann hier mal eine Stunde mit der Leiter rumlaufen, Nest raus, da sind die Parasiten raus und Tiere schlafen auch im Winter da drin. Möglichst gucken, dass man auch so Ecken so ein bisschen wild lässt. Ja? Also eine Hecke, einheimische Sträucher nehmen, auch mal einen Nadelbaum nehmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Eibe. Da brütet eine Mönchsgrasmücke drin. Haben wir einfliegen sehen mit Futter. Wir gucken, dass wir auch einheimische Stauden haben. Auch die insektenreich sind, also wir haben unten einen Steingarten, da ist viel Dost drauf, da sind dann die ganzen Schmetterlinge, die wir eben schon mal erwähnt haben, da hinten wächst der Fingerhut. Wir machen dann schon mal Grashaufen, die wir aufeinander legen, ne? Wir haben einen Totholzhaufen unten in der Obstwiese. Das versuchen wir zu machen, wir haben aber auch Tulpen und Narzissen, die auch schön sind. Ne? Und haben auch Nutzgarten, wo wir uns über manche dann auch nicht freuen, die aber dann auch eine Daseinsberechtigung haben. Gerade hat übrigens ein Grünspecht gerufen, tak, tak, tak,
ja,
geht das.
Ja.
Das ist der, der die Ameisen am Boden frisst.
Mhm.
Ja, so kann man dann das eine oder andere machen und es ist bei uns auch ein bisschen natürlich Wissenschaft dabei, weil wir alle Daten täglich hier aufschreiben, notieren und die ins Internet eingeben. Kann man auch dann unter dem Portal ornito.de nachlesen. Und wenn wir jetzt hier so, wir haben dann hier immer Listen liegen, trägt jeder ein, da kommen jetzt Mauersegler. Kommen also ein bisschen, man hat es auch gehört
ja,
jetzt. Ne?
Ja, ja.
Dann kommen wir hier so, im Moment, mit den, wo die Zugvögel hier sind, auf 35 Arten.
Ja, Wahnsinn.
Ne? Das ist schon ordentlich, zeigt auch für die Gegend, dass das hier also eine sehr artenreiche Gegend ist und man das eine oder andere dann auch mitbekommt. Heuschreckenarten, würde ich sagen, und in der Wiese durchaus so 15 Arten, die man da zusammenkriegt. Am Graben sind Libellen. Auch so 5-6 Arten Fledermäuse fliegen hier.
Mhm.
Ne, da kann man auch Nistkästen anbringen, einen haben wir da hängen. Da war allerdings noch nie eine drin, aber dafür schlafen da Sperlinge drin.
Okay.
Und die Fledermäuse sitzen an einer anderen Ecke. Ne? Also das sind so ein paar Sachen, die man durchaus machen kann. Muss nicht alles machen, hat immer eine Platzfrage. Wir haben jetzt hier relativ viel Gelände. Manche haben halt eben weniger. Und immer ist es schön, wenn man das ein bisschen aufschreiben, beobachtet und dokumentiert. Ne? Vielleicht ein Foto macht oder sowas. Wir gucken auch immer schon mal gerne nach, was das für Sorten sind, kriegen da auch Fotos geschickt ja, und bestimmen die dann. Das ist also kein Problem.
Ich brauche es nicht schön zu reden, das ist unsere Zeit. Ich laufe nicht dem Glück entgegen, irgendwann kommt es von ganz allein. Ich brauche keinen Plan zu haben, um meinen Weg zu erkennen. Ich weiß, die allerschönsten Tage bekommt man irgendwo vom Leben geschenkt. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. Ich muss dich tausend Fragen stellen. Ich nehme es so, wie es ist. Ich muss dich jede Antwort kennen. Irgendwann stellt sich heraus, was es ist. Ich brauch nicht immer stark zu sein. Ich kann auch verlieren. Von mir aus auch der Letzte sein, der sich irgendwo ganz oben platziert. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit.
Herr Braun, Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie sogar mal Besuch aus dem Ausland hatten von jemandem, der wegen eines ganz bestimmten Grundes hier in die Scheuerner Talaue gekommen ist.
Kurz vor Mittagessen gucke ich oben aus dem Fenster und sehe einen Mann unten in der Talaue laufen. Also wir reden von Januar. Was ungewöhnlich ist, und der hatte noch ein Spektiv dabei, sein Fernrohr, ein Fernglas umhängen, und hat hier als hier in die Bäume geguckt. Die waren ja unbelaubt. Und wir haben dann gegessen, meine Nichte, die also ein Fan des Landes Holland ist, auch holländisch kann, sprechen kann, sie hat sich selber beigebracht, hat eine Vermutung gehabt und hat, ich habe dann gesagt, der steht immer noch da unten, guckt hier hoch. Und sie wollte da mal hin. Und dann ist er also hinten unten und hat, dann kam die hier hoch. Ja? Ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, es war alles batschig, ja? Die Terrasse war halbwegs sauber. Der hatte so riesen holländische Füße. So hat das dann hier ausgesehen und konnte gut Deutsch und war extra hier hingekommen. Über Ornito hat er sich geguckt, da sieht einer viele Grauspechte. Ne? Das war ich dann, oder wir. Und dann hat er gesagt, Grauspechte in Holland, noch nie gesehen, die wollen ja Arten sehen, kann er wieder zählen, abhaken, ne? Das ist für die so ein Volkssport. Fährst mal dahin, vielleicht findest du da was. Ne? Und dann hat er sich hingesetzt. Es kam der Grauspecht, war für den der Knaller, hat er Fotos gemacht. Es kam ein Mittelspecht, es kam eine Haubenmeise und es kam eine Tannenmeise. Alles Arten, die in Holland selten sind, ne? Weil die weniger Wald haben. Dafür haben die mehr Möwen und Gänse als wir. Ne? Das hat er alles ins Internet eingegeben, war hellauf begeistert, Kaffee gekriegt, ist dann her nach Nordrhein-Westfalen gefahren, weil er da noch eine andere Art sehen wollte. Ne? Also so die internationalen Begegnungen, die dann so sind. Ne?
Dass er extra in die
Talaue gekommen, um den Grauspecht zu sehen. Ja. Die Chance war eigentlich nicht so sehr groß, den jetzt gerade, ich meine, Sie haben ja eben auch gesehen, ne? Da muss man ja schon Glück haben. Ja. Aber die, er hatte Glück, ne? Muss man sagen. Hat also vier seltene, für Holland seltene Arten gefunden. Mhm. Auch all fotografiert und sich bedankt, auch Mail geschrieben. Das war schon mal toll. Mhm.
Mhm. Herr Braun, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese vielen Eindrücke live quasi aus Ihrem Garten hier in Scheuern. Das war für mich tatsächlich richtig spannend, aber ganz sicher auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sie, liebe Zuhörende, trinken bitte heute genug, setzen sich in den Schatten und genießen hoffentlich wie wir diesen herrlichen Tag im Nassauer Land und in Scheuern. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.